Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, Ernährung nach chinesischer Medizin. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Vera Splinter. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und seit 1999 ausgebildet in chinesischer Diätetik. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist die Ernährungstherapie bei gynäkologischen Beschwerden, hier besonders Kinderwunschbehandlung, Endometriose, Schwangerschaft und Stillzeit sowie die Wechseljahre. Sie ist in ihrer Praxis in Neuss tätig und darüber hinaus als Referentin. Guten Morgen, Vera.
Guten Morgen, Anne.
Ich erkläre nur, wir duzen uns, weil wir uns kennen aus einer Fortbildung in Kinderwunschbehandlung und integrativer Gynäkologie. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast heute zusammen machen, denn Ernährung ist ja ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, die gesund leben wollen und die bewegen sich oft so zwischen zwei Polen, nämlich auf der einen Seite wachsende Verunsicherung durch wechselnde Expertenmeinungen und auf der anderen Seite sind da sehr starke Überzeugungen, also es sind ja auch Lebensphilosophien, das hat ja auch was mit einer politischen Einstellung zu tun teilweise. Aber wir fangen erstmal ganz einfach an. Wie bist du denn als Ökotrophologin zur chinesischen Diätetik gekommen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich hatte gesundheitliche Probleme vor mehreren Jahrzehnten, sind es ja mittlerweile schon, und bin mit der Schulmedizin damals nicht weitergekommen. Und dann bin ich scheinbar durch Zufall halt auf die TCM getroffen. Und irgendjemand hat mir damals mal zwei Bücher über die Ernährung der chinesischen Medizin in die Hand gedrückt und gesagt, lies doch mal. Ich habe das mit großer Skepsis halt gelesen. Ich war ja ich war mit Leib und Seele, war ich halt die Ökotrophologin und stand hinter diesem westlichen Ernährungskonzept. Und letztendlich hat mich aber die TCM gesundheitlich persönlich weitergebracht und es hat mich so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will mehr darüber wissen und habe dann angefangen, ein erstes Seminar mal zu belegen und irgendwann die Entscheidung gefällt, ich will das beruflich verfolgen und mich dann entschlossen halt, mich freiberuflich, also mich selbstständig zu machen und habe dann begonnen, mich intensiv mit TCM-Ernährung zu beschäftigen und mich weiterzubilden.
Du kannst das ja jetzt sehr gut beurteilen, weil du praktisch beide Sichtweisen auf die Ernährung kennst, die westliche und die chinesische. Was sind denn da die wesentlichen Unterschiede?
Wir sind westlich gewohnt, analytisch an Lebensmittel heranzugehen. Das heißt, wir kennen Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und können was sagen über Energiegehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt und dergleichen von Lebensmitteln und beurteilen daraus halt auch Lebensmittel und kommen dann oft zu Entscheidungen wie, das ist ein gutes Lebensmittel, weil es zum Beispiel einen hohen Gehalt an Vitamin C hat. Oder es ist ein gutes Lebensmittel, weil es einen niedrigen Energiegehalt hat. Ne? Weil wir meinen, dass wir davon schlank werden, wenn wir es konsumieren. Das heißt, es gibt gute und schlechte Lebensmittel in der westlichen Betrachtung. In der TCM ist das gänzlich anders. Hier ist es ja so gewesen, dass man, und das trifft ja die Heilkräuter genauso wie die Lebensmittel, man hat ja über Jahrhunderte beobachtet, was passiert, wenn Lebensmittel, Heilkräuter konsumiert werden. Was passiert mit einem Menschen, wenn er zum Beispiel einen Apfel isst? Was passiert, wenn er eine Birne isst? Wenn er Fleisch isst, wenn er Getreide isst und dergleichen? Das haben die Menschen über Jahrhunderte beobachtet und sind zu anderen Beschreibungskriterien gekommen als wir, die diesen analytischen Ansatz haben. Und es gibt zwei Beschreibungsmerkmale, die, meine ich, für all jene sehr spannend sind, wenn man einsteigt in das Thema, wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt. Die thermische Wirkung und der Geschmack eines Lebensmittels. Das heißt, wir überlegen, wenn der Apfel eine bestimmte Wirkung hat oder die Birne eine bestimmte Wirkung hat, für welchen Menschen ist die Birne sinnvoll, für wen ist der Apfel sinnvoll? Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das heißt, nicht für jeden ist die Birne, weil sie bestimmte Inhaltsstoffe hat, sinnvoll, sondern es kann sein, dass sie für den einen gut ist und für den anderen unbrauchbar ist. Ich will nochmal auf den westlichen Aspekt zurückkommen. Wenn wir den Ingwer, das ist so etwas, was wir so seit 25 Jahren wahrscheinlich so in den Köpfen drin haben. Ingwer steht für gesund. Als ich angefangen habe, war es so, dass ganz oft Patienten in der Beratung erzählen, ganz stolz erzählen, ich trinke jetzt Ingwertee. Und die alle davon ausgingen, sie tun sich etwas Gutes, weil der Ingwer ja dieses super Image hat. Und da ist ja viel, du hast es ja eingangs gesagt, viel im Bereich der Gynäkologie auch immer gearbeitet habe, kamen dann auch Patientinnen mit klimakterischen Beschwerden, also zum Beispiel mit Hitzewallungen, die kamen und erzählten dann, meine Freundin hat mir empfohlen, ich soll Ingwertee trinken, der ist so gesund, haben das gemacht, haben aber den Zusammenhang zu ihren Hitzewallungen nicht herstellen können, denn der Ingwer ist ja energetisch warm. Der Getrocknete ist sogar leicht hitzig. Und wenn diese Patientin dann ein oder zwei Kannen Ingwertee, und das war nicht selten, getrunken haben, dann waren sie der Meinung, sie machen was Tolles für sich, aber es war aus chinesischer Sicht war es das Gegenteil von dem, was wir haben wollten. Sie haben ihre ohnehin schon, also dieses Problem, dass Wärme und Kühlung im Körper durcheinander geraten sind, das haben sie verschlimmert. Das heißt, ganz wichtiger Unterschied, wir können in der TCM nicht sagen, es gibt den guten Ingwer und es gibt, weiß ich nicht, das schlechte Schweineschmalz, sondern wir überlegen, für wen ist der Ingwer toll und für wen ist das Schweineschmalz toll. Ne? Und für mich ist das Schweineschmalz so ein wunderbares Beispiel, weil es hat ja so einen schlechten Ruf heutzutage. Ne? Das war, ich sag mal, wenn man in Krisenzeiten reingeht, im letzten Krieg war es mit Sicherheit ein sehr geschätztes Lebensmittel, wer es hatte, denn es hat satt gemacht, es hat genährt. Aber heutzutage beurteilen wir halt Schweineschmalz danach, es sind einfach gesättigte Fette. So, ne? Es ist einfach ein schlechtes Fett nach heutigen Maßstäben. Wir wissen aber in der TCM, dass Schweineschmalz zum Beispiel die Lunge befeuchtet. Und wenn jemand einen trockenen Reizhusten hat, ne, das ist die ja, ne, dann müssen wir die Lunge befeuchten, dann lindert das diesen trockenen Reizhusten. Und dann gibt es in der Literatur, gibt es so Rezepturen, dass man Honig und Schweineschmalz leicht erwärmt, dass sie so ein bisschen flüssig werden, dann kann man die schön vermischen. Und diese Mischung wird dann so teelöffelweise mehrmals am Tag genommen, um diesen trockenen Reizhusten zu lindern. Da kann Schweineschmalz wirklich was Gutes tun. Ne? Es gibt Menschen, die können das nicht brauchen, da sind wir uns einig, aber es gibt die Menschen, da kann ich es sinnvoll einsetzen. Und deshalb, also meines Erachtens ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den beiden Konzepten, es gibt kein pauschales Gut oder Schlecht in der TCM. Immer der Blick darauf, für wen ist es sinnvoll? Und danach wähle ich dann die Lebensmittel für meine Patienten halt aus in der Empfehlung.
Du hast jetzt gerade den Ingwer erwähnt. Gibt es noch andere Lebensmittel, die Therapeutinnen und Therapeuten abfragen sollten in der Anamnese, weil die Menschen, die zu großen Mengen konsumieren, in der Meinung, sie tun sich was Gutes, aber vielleicht damit auch einen Teil ihrer Symptome verschlimmern? Fällt dir da auf Anhieb was ein? Also Kurkuma zum Beispiel.
Das ist ein schönes Stichwort. Das ist ja so ein Hype geworden, ne, mit dem Kurkuma. Also in der TCM ist Kurkuma als Gewürz ja lange Zeit, für uns war es ja einfach nur als getrocknetes Pulver verfügbar. Das hat sich ja jetzt geändert, seit wir ihn frisch kaufen können. Und dann war es so, dass man als Gewürz gearbeitet hat oder in der Kräutertherapie ja auch, wenn Blutstase vorliegt. Es ist ja etwas, Kurkuma bewegt, das Blut dynamisiert. Das ist etwas, was wir immer dann gezielt in der Therapie auch einsetzen, wenn wir zum Beispiel die Endometriose-Patientin mit schmerzhafter Menstruation, da haben wir ja das Problem, dass das Blut nicht gut fließt, eine Stagnation oder eine Stase vorliegt. Und dann wird sowas wie Kurkuma eingesetzt. Wenn ich Kurkuma pauschal einfach und vor allem auch in dieser Form, wie es jetzt in Smoothies zum Beispiel passiert, also wirklich große Mengen, dann wird wie beim Ingwer nicht bedacht, Kurkuma ist auch sehr warm. Das heißt, ich führe mir etwas zu, was sehr warm ist. Gleichzeitig wird das Blut dynamisiert. Auch das braucht nicht jeder. Ne? In diesem, solange ich mit dem Kurkuma koche, wie man das früher gemacht hat, dass man einfach sagt, oh, komm, ich mache jetzt ein asiatisch angehauchtes chinesisches Gemüsecurry oder sowas. Ne? Da ist dann ein oder zwei Messerspitzen Kurkuma-Pulver drin, dann würde ich sagen, völlig egal, passt für wahrscheinlich für nahezu jeden. Aber sobald ich hingehe und es wirklich jeden Tag oder diese Presssäfte, die es mittlerweile da in den kleinen Flächen zum Beispiel gibt, wenn ich das mache, dann ist das ja wie eine Therapie. Und das macht dann leider der ein oder andere Laie, weil er gehört hat, Kurkuma ist gesund und dann kommen wieder westliche Sichtweisen mit Antioxidantien und dergleichen. Aber wie gesagt, unsere TCM-Sicht ist anders und dann wird ein Mensch, der, ich zeichne jetzt mal wieder so ein Extrembild, übergewichtig, roter Kopf, Bluthochdruck, aufbrausendes Gemüt. Und wenn der meint, okay, ich mache das jetzt mit dem Kurkuma, ne, das geht vielleicht völlig in die falsche Richtung. Ne? Das würde ich diesen Menschen nicht empfehlen, so was Hitziges. Ne? Also von daher, das ist Kurkuma, aber das ist natürlich auch sowas wie Joghurt. Joghurt hat ja bei uns dieses Image, boah, super. Ne? Geringer Energiegehalt, Kalziumlieferant, lecker. Ne? Gilt einfach als ein tolles Lebensmittel. TCM-Betrachtung. Es ist ein energetisch kühlendes Lebensmittel und es ist ein Lebensmittel, was befeuchtet. Und wir beide wissen, was das bedeutet. Und ich will es wieder an einem, zu einem Beispiel halt rüberbringen. Wenn wir uns die junge Frau vorstellen, die eigentlich immer friert. Wenn man sie fragen würde, wie fühlen sich denn ihre Oberschenkel an? Wie fühlt sich ihr Rücken an? Und die dann sagen würden, kalt. Ne? Das ist einfach so. Ihre Füße, kalt. Also das wird oft als normal hingenommen. Und gerade diese jungen Frauen, die meinen ja, ich esse den Joghurt mit Obst, mit Gurke kombiniert und tue mir damit was Gutes. Aber wenn ich ein Lebensmittel, und die Gurke ist ja auch kalt, wenn ich das so konsumiere, mehrmals, also nicht nur gelegentlich, sondern mache das vielleicht mehrmals in der Woche, weil ich schlank bleiben will, ne? Dann kühlt es diese junge Frau noch mehr ab. Das heißt, das Frieren wird schlimmer werden. Ne? Und gleichzeitig bemüht sie sich vielleicht ja schlank zu bleiben, aber wird über diesen befeuchtenden Charakter des Joghurts und über den Effekt, den er auf die Mitte hat, also diesen Verdauungsprozess sozusagen, wird dieses Halten des Gewichts auf Dauer immer schwieriger werden. Obwohl es ja scheinbar vom Energiegehalt, also wenn man jetzt Joule berechnen würde, ist es relativ, also fällt es gut aus. Aber nach TCM ist es kontraproduktiv, wenn ich das Gewicht halten wollte. Und da finden wir bestimmt eine ganze Reihe von solchen Lebensmitteln, die nehmen den Wasserkonsum. In den letzten Jahren hat sich das so etabliert und dann bin ich schon wieder, ich arbeite einfach viel mit jungen Frauen zusammen und mit Frauen zusammen. Vielleicht ist es deshalb so ein Fokus von mir. Die kommen hier an, die haben eine große Flasche Wasser in der Handtasche. Die trinken, also ich biete sowieso was zu trinken an, aber die trinken. Und wenn ich dann danach frage, was trinken sie denn, was und wie viel und dergleichen, und dann sagen die auch oft ganz stolz, ja, ich trinke viel Wasser. Also ich versuche mindestens 3 Liter am Tag zu trinken. Und es gibt ja auch die Extremen, die wirklich versuchen, an 4 Liter ranzukommen. Und was ist Wasser? Wasser ist ja, zuerst mal ist es ist es elementar. Wir brauchen es, ne? Ein gutes Wasser, also ist ein gutes Getränk. Aber die Menge macht es wieder. Und Wasser ist, wenn ich es, und manche trinken es leider aus dem Kühlschrank auch noch, dann ist es ja auch noch physikalisch kalt, also kühlt den Körper noch ab. Und wir sind kein Rohrsystem, wo ich oben was reinschütte, was durchgespült ist. Das ist ja oft so dieses Bild, dass man sagt, ich muss meine Nieren spülen, ne? Alles, was wir trinken, muss auch durch unseren kompletten Verdauungsapparat laufen. Also es wird bearbeitet. Und wenn ich diese 3 Liter Wasser trinke und wenn die nur raumtemperiert sind, dann sind die natürlich viel, viel kälter als ich. Und ich bin ja eher so eine Tendenz-Friernase. Und wenn ich viel Wasser trinken würde, was ja jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, das hat jetzt 25 Grad vielleicht. Aber es ist ja damit mehr als 10 Grad kälter als ich. Und dieses Volumen von 3 Litern ist einfach ganz viel kühlendes Material, was in meinen Körper kommt, was durch meine Körperwärme aber kompensiert werden muss. Ich brauche ja meine rund 37 Grad, um am Leben bleiben zu können. Und das ist das, was beim überzogenen Wasserkonsum dann wirklich ja nach hinten losgeht. Das ist keine Gesundheitspflege mehr und keine Schönheitspflege mehr. Das ist problematisch.
Du hast es auf deinem Skript, so ein Zitat von einem Chinesen, ich krieg's jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber da ging es irgendwie drum, eure Lebensmittel soll eure Heilmittel sein und umgekehrt, ne?
Ja, ja.
Und also das ist ja tatsächlich so, dass wir uns viel mehr über die Lebensmittel beeinflussen, wie es unserem Körper geht, als über die Kräutermedizin, die wir vielleicht 2 oder 3 Mal am Tag nehmen.
Ja, ja, das ist, also ich glaube, das beides. Also bei der Kräutertherapie, ich finde, es ist eine ganz, also faszinierende Möglichkeit innerhalb der chinesischen Medizin. dass bei der Kräutertherapie, dadurch, dass es zwei- oder dreimal am Tag halt konsumiert wird, getrunken wird oder in gepressten Pillen oder Tabletten, wie auch immer, hast du natürlich eine sehr viel intensivere Wirkung, wie gesagt, über dieses Häufige. Und du hast den großen Vorteil, der Patient ist bereit, etwas zu sich zu nehmen, was nicht schmeckt. Also, ne, also auch das, diese Teeabkochung, das Dekokt, was bitter ist, wird der Patient nach ein paar Tagen, ne, wird er wahrscheinlich akzeptieren. Er wird merken, es tut ihm gut. Und auch wenn es grottenschlecht schmeckt oder riecht, wie auch immer. Das ist in der Ernährung natürlich anders. Da bin ich eingeschränkter. Das heißt, das, was ich auch therapeutisch empfehle, muss ja einigermaßen wenigstens noch schmecken. Ne? Ich kann nicht extrem bitter anbieten. Das geht einfach nicht. Und das mögen die Patienten dann noch nicht dreimal am Tag essen. Und es ist letztendlich bei der Ernährungstherapie so, dass ich, und da habe ich viel gelernt, man muss kompromissbereit sein. Das heißt, ich versuche mindestens eine Mahlzeit am Tag so auszurichten, dass sie wirklich ganz eng an diesem, an der, der, am Therapieziel ausgerichtet ist, dass man zum Beispiel sagt, man macht dieses Frühstück wirklich therapeutisch ausgerichtet. Und beim Mittagessen, Abendessen würde ich dann sagen, okay, dann gucken wir, ob wir da Kompromisse finden. Dass wir sagen, okay, man lebt ja auch in einer Familie, in einer Beziehung und will dann auch nicht bei einer Ernährungstherapie hingehen müssen und sagen, okay, ich muss dreimal am Tag was für mich alleine machen. Darf ich mir das essen, was die anderen gerade essen, was die, ne, das ist ja auch grausig, wenn ich am Tisch sitze, die anderen haben irgendwas, was ich lecker finde und ich sitze dann vor irgendwas, was einen Diätcharakter hat. Also, ne, und das, da meine ich, da kann man Kompromisse gehen, man kann dem Patienten erläutern, was ist gut und schlecht, was ist sinnvoll, kann mit ihm über Rezepte reden, die gut für ihn sind, die vielleicht für die ganze Familie auch machbar sind und versucht mit ein bis zwei Mahlzeiten am Tag einen therapeutischen Ansatz zu verfolgen und sagt, okay, auf diesem Wege habe ich einen Kompromiss, aber es wird ihm helfen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Dinge gesprochen, die man nicht machen sollte, wenn man bestimmte gesundheitliche Disbalancen hat. Wenn jetzt jemand gesund ist und es auch bleiben möchte, was sind so die wichtigsten Regeln, die du demjenigen ans Herz legen würdest für die Ernährung?
Ja, ich weiß nicht, ob es damals bei dem Seminar, was ich gehalten habe, an dem du teilgenommen hast, schon damals besprochen hatte. Ich habe so ein Blatt mit 10 Punkten. Ich nenne das die wichtigen 10. Also die Basics sozusagen, die klingen zuerst mal gar nicht nach chinesischer Medizin, aber die meines Erachtens für jemand, der gesund ist und gesund bleiben will, also elementar sind. Und wenn ich, also so, sag mal, den ersten Punkt ist zum Beispiel, ich habe es versucht, positiv zu formulieren. Also ne, das ist ja, wir haben ja in der Ernährungsberatung auch von der Art und Weise, wie wir mit Patienten kommunizieren, in den letzten Jahrzehnten viel dazu gelernt. Also der Arbeitsstil hat sich ja durchaus geändert. Das heißt also, diese Formulierung, verwöhnen Sie Körper und Geist so oft es geht mit guten, frisch zubereiteten Speisen. Ne? Das ist ja letztendlich eine Abkehr von diesem Döner, Pommes, irgendwas aus der Dose und auf der anderen Seite halt, es kann ein einfaches Essen sein, aber es ist etwas, was ich selber zubereitet habe mit guten Grundnahrungsmitteln, wo ein paar frische Kräuter mit reinkommen. Es ist ja in der TCM diese Bevorzugung von gegarten Speisen auch, vor rohen Speisen. Und das wäre so für mich so ein Grundaspekt. Dann aber auch diese Aussage, genießen Sie es bei den Mahlzeiten, über die schönen Dinge des Lebens zu sprechen. Trennen Sie Arbeit, Lesen, PC und dergleichen und Essen voneinander. Und das ist, also es klingt auch wieder scheinbar rein westlich gedacht, aber in der TCM wissen wir ja zum Beispiel, dass der Verdauungsapparat ja nicht nur Lebensmittel, die wir konsumieren, verdaut, sondern es werden ja auch alles, was wir wahrnehmen, muss ja verdaut werden. Es geht ja den Weg über die Mitte. Das heißt, diese Verknüpfung von emotionalen Komponenten und Verdauungstrakt ist ja da. Und das können wir mittlerweile westlich auch nachvollziehen, wenn wir diese Informationen, die wir aus Darm herin haben. Das macht uns das ja deutlich, dass da Zusammenhänge sind. Etwas, was in der TCM schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich so gedacht wird. Aber was de facto ja bei vielen Menschen verloren gegangen ist, das heißt, ich kenne ja die Situation, dass Menschen mir beschreiben, Sie fahren morgens zur Arbeit, haben nicht gefrühstückt, dann machen sie einen PC im Büro an, haben sich ein Brötchen beim Bäcker geholt und einen Kaffee to go. Beides kommt neben dem PC und während man die ersten E-Mails liest und bearbeitet, beißt man zwischendurch ins Brötchen und frühstückt. Und das ist ja etwas, was ich meinen Patienten also dringend ans Herz lege, das bitte nicht zu machen, sondern dieses Trennen von diesen, ja, von der Arbeitssituation und Essen und einfach zu sagen, ich gönne mir diese rund 10 Minuten fürs Frühstück, ich pflege mich damit und gebe meinem Verdauungstrakt die Chance, sich aufs Essen zu konzentrieren und nicht abgelenkt zu werden von was auch immer. Zum Beispiel auch die unangenehmen Nachrichten abends am Fernsehen, die man vielleicht während des Abendessens zu sich, also ne, auch das, was uns vielleicht aufregt, wenn wir mitkriegen, was in der Welt Unschönes los ist. Und unser, wir wissen, unser Darm reagiert auf Stress. Ne, also die Funktion, diese Verdauungsfähigkeit wird runtergefahren, wenn wir in Stresssituationen sind. Und deshalb ist mir dieses Entkoppeln von Arbeitssituationen und Essen halt, also es ist für mich ein Basic. Also ich kann noch so gut Lebensmittel auswählen und zubereiten, aber wenn ich es permanent in Stresssituationen konsumiere, würde ich sagen, dann lassen wir es gleich. Ja, ist so, ne? Und dann kommt so ein Basic, aber das ist verloren gegangen. Die Aussage, langsam zu essen und zu kauen. Auch das lohnt sich da nachzufragen. Also ich mache das in Ernährungsberatung nahezu immer. Denn wir haben ja im Speichel schon Enzyme. Die beginnen ja schon, die Kohlenhydrate, die im Speichel sind, aufzuspalten. Das ist schon ein erster Schritt des gesamten Verdauungsapparats. Durch dieses Zermahlen zwischen den Zähnen wird halt auch dieser Brei im Mund wird basisch. Und das sind wichtige Voraussetzungen, wenn es dann in den Magen gelangt. Und wenn diese ersten Schritte also ausbleiben, weil ich einfach hastig zwar mal kauen, runter damit, also mit dem Kaffee hinterher spülen, damit es auch gut rutscht, weil es ja noch so grob ist, dann ist es im Magen nicht mehr gut vorbereitet. Das heißt, das hat Einfluss auf den gesamten nachfolgenden Verdauungsprozess im Magen-Darm-Trakt. Und ne, deshalb meine ich, das klingt so belanglos. Aber ne, frag mal deine Patienten, wie viele wirklich gut kauen. Es sind welche, ne? Es gibt sie, aber es gibt leider auch ganz viele, die das vernachlässigen. Und für mich, also wirklich, deshalb habe ich diese 10 halt aufgelistet, das ist für mich Basics, ne? Dass man zum Beispiel das Abendessen zur leichtesten und bekömmlichsten Mahlzeit des Tages machen muss. Und da haben wir einen westlichen Hintergrund. Wir wissen, dass die zum Beispiel die Darmperistaltik ab dem späten Nachmittag schwächer wird, dann kann sie gar nicht mehr diesen Transport des Darminhalts so realisieren, wie sie das mittags noch kann. Und wenn wir, und das ist eine Tendenz, die da ist, wenn wir abends unsere Hauptmahlzeit zu uns nehmen, dann kommt es zu einer Zeit, wo es der Darm nicht mehr gut verarbeiten kann und wo unser Körper diese Fülle an Energie, an Qi und was auch immer, Bausteine und sowas, was dazu verfügt, er braucht sie gar nicht mehr. Denn er bereitet sich auf die Nacht vor und fährt ganz viele Prozesse runter und dann belastet einfach, eine üppige Mahlzeit belastet. Ich habe jetzt beim Rotenburg-Kongress noch bei irgendeinem der Referenten über Thema Schlaf auch einen spannenden Vortrag gehört, wo er nochmal darauf hingewiesen hat, es wird einfach das Yang ja nochmal, also diese Wärmekomponente nochmal angeregt. Und in der Nacht sollte der Körper eher, also er geht ja etwas runter von der Temperatur her, deshalb müssen wir uns ja auch zudecken in der Nacht. Und all das funktioniert nicht so gut, wenn wir abends nochmal richtig gut den, weiß ich nicht, Schweinebraten, die Pizza oder was auch immer, ne, nochmal zu uns nehmen.
Hast du auch eine Regel über den Konsum von Zucker und Zuckerersatzstoffen?
Ja, also Regeln habe ich ja im Grunde gar nicht. Ne? Also die Patienten kommen immer zu mir und sagen, sagen Sie mir, was verboten ist. Ne? Also dieses, geben Sie mir doch eine Liste. Und ich verbiete nichts. Also das ist ja, dass diese Frage oft danach gestellt wird, was ist verboten? Und meines Erachtens ist ja, ich habe es mit erwachsenen Menschen zu tun und denen verbiete ich ja nichts, sondern ich gebe meine Empfehlung. Aber ich sage auch immer dazu, es gibt immer Situationen, wo man mal raus, also wo man diese Grenzen überschreiten muss. Du hattest jetzt nach dem Süßen gefragt.
Ja, Zucker, genau. Und Zuckerersatzstoffe.
Zucker und Zuckerersatzstoffe, das ist ja wieder dieses Zweischneidige von der Betrachtung her. Also wenn ich westlich denke, dann weiß ich, das Erste ist immer Energiegehalt, leere Kalorien. Also das sind diese Stichworte, Übergewicht als Folge, also negativ ausgerichtet. De facto ist aber, dass die meisten Menschen süß wollen. Also es ist ja, ne, das ist ja, wenn man fragt, es gibt nur ganz wenige, die sagen, süß ist mir unwichtig. In der TCM wird wieder eine differenzierte Betrachtung vorgenommen. Wir sagen, der süße Geschmack nährt, er befeuchtet, er entspannt. Wobei damit nicht der weiße Zucker gemeint war, der macht das auch, aber man hat in der TCM ja eher an diese milde Süße, die wir in der Möhre schmecken können, die wir im Getreide schmecken können, wenn wir es ein bisschen gekaut haben. Das ist die milde Süße, die wir ernährungsphysiologisch sehr positiv bewerten, also die wir einfach brauchen, um Qi aufzubauen, unsere Mitte zu nähren und dergleichen. Beim Zucker ist es aus TCM-Sicht so, auch hier nochmal, also wirklich der weiße oder der braune Zucker, nochmal eine differenzierte Betrachtung, auch der ist nicht pauschal schlecht. Auch da können wir uns ja Patienten vorstellen, denen wir mit kleinen Mengen Zucker was Gutes tun können. Also ich wieder so ein Patienten skizziert. Wir haben jemanden zum Beispiel jetzt nach so einer, den es Covid-mäßig schwer getroffen hat, also der längere Zeit krank war, der abgenommen hat, der einen trockenen Reizhusten vielleicht behalten hat, der eher ausgezehrt ist, also wirklich erschöpft ist. Und dem könnte man ja jetzt ein Rezept geben, um ihn wieder aufzubauen, wie zum Beispiel, dass man sagt, man nimmt den Reis, einen Rundkornreis, gibt da rote chinesische Datteln, die da Zao dazu, die nähren das Qi, die nähren das Blut. Man könnte das mit einer Yamswurzel vielleicht kombinieren, auch wieder ein schönes Qi-Tonikum, nährt ein bisschen die Säfte und könnte dann auf so ein Gericht, nachdem es gekocht worden ist, einen Teelöffel braunen Rohrzucker draufgeben. An der Stelle würde ich das für diesen Menschen, der ausgezehrt ist nach einer Krankheit, als sehr sinnvoll erachten, weil es ihm einfach ja, es liefert Qi, es nährt die Mitte, es befeuchtet ein bisschen. All das, was dieser Mensch braucht. Natürlich haben wir auch Menschen, die können es überhaupt nicht brauchen. Die haben die verschleimte Nase, die haben ein Problem mit Übergewicht, die sagen, ich habe immer das Gefühl von schweren Beinen. Und dann ist der Zucker kontraproduktiv. Mhm. Also da ist auch wieder diese, wir müssen, wie gesagt, für wen will ich es einsetzen, für wen ist es sinnvoll oder für wen ist es nicht so gut.
Und empfiehlst du Ersatzstoffe?
Also zuerst mal, egal was wir an Süß konsumieren, also ob es jetzt Agavendicksaft ist oder ob es Honig ist oder brauner oder weißer Zucker, es ist süß. Und alle diese süßen Sachen befeuchten. Ne? Und dann ist es nicht besser, indem ich halt den Zucker, also Kuchen backe, anstatt weißen Zucker den Honig reinmache. Der Honig befeuchtet auch. Das ist ein Thema der Menge. Und wenn ich dreimal am Tag einen Tee trinke und jedes Mal einen Teelöffel Honig da reinmache, dann befeuchtet das.
Okay, das war wichtig, dass du das nochmal so gesagt hast.
Ja, das ist also von daher, es wird nicht besser dadurch, dass ich, wie gesagt, so eine scheinbare natürliche Quelle verwende. Ja.
Ein großes Thema sind die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die werden häufig auch bei Menschen mit Reizdarmsyndrom oder Leaky Gut festgestellt, weil das ist ja der westliche Ansatz, was man macht auch. Ne? Wie gehst du damit in der Beratung um?
Das ist ein ganz, ganz häufiges Thema mittlerweile. Also diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Als ich angefangen habe vor fast 25 Jahren, muss ich sagen, kam das auch vor, aber nicht in dieser Dringlichkeit und Häufigkeit, wie wir das heutzutage haben in der Ernährungsberatung. Das ist schon auffällig. Und das ist ja nicht nur im Zusammenhang mit Reizdarm oder Leaky Gut, sondern das ist wirklich, dass die, es ist manchmal so an manchen Tagen, dass ich denke, kommt überhaupt einer ohne irgendwie eine Unverträglichkeit? Also an manchen Tagen. Das hängt wahrscheinlich mit vielen Faktoren zusammen. Also es ist eine Sensibilisierung da, die wir heutzutage auf dieses Thema haben. Viele Patienten denken ja, dass sie bei einer Unverträglichkeit halt diesen Stoff, der diese auslöst, dass sie den komplett meiden sollten. Das führt aber dann, wenn wir also jetzt nicht diese Verknüpfung TCM und westliche Ernährung kennen, führt dann unter Umständen dazu, dass zum Beispiel die Menschen hingehen, ja alles weglassen, was Fructose enthalten könnte und nicht wissen, dass parallel in unserem Darm also Folgendes stattfindet. Wir brauchen kleine Mengen Fructose, damit der Körper diesen Impuls bekommt, dass er diese sogenannten Transportproteine bildet, um überhaupt die Fructose also abtransportieren zu können, dass sie ins Blut gelangen kann. Wenn unser Darm aber frei, in Anführungsstrichen frei von Fructose gehalten wird, weil wir es versuchen, aus der Nahrung zu eliminieren, dann führt das dazu, dass auch diese Transportproteine gar nicht mehr in dem Umfang gebildet werden, wie der Körper sie braucht. Und wenn wir dann nochmal ein Lebensmittel zu uns nehmen, also jetzt irgendein Gemüse, wo auch Fructose drin ist, was wir nicht so im Blick hatten, dann sind keine Transportproteine mehr da, die diese Fructose abtransportieren und dann gelangt das Ganze also in den Darm, es kommt zu diesen Gärungsprozessen und dergleichen, die Beschwerden der Fructoseunverträglichkeit sind da. Das heißt, wenn wir dagegen wissen, also wenn wir diese westlichen Zusammenhänge kennen, also dass da diese Transportproteine sind, dass wir mit kleinen Mengen Fructose weiter arbeiten müssen, also dass wir das nicht komplett auf Null fahren dürfen. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass wenn wir 1:1 Fructose und Glucose aufnehmen, dass der Körper dann mit der Fructose anders umgehen kann. Also all diese Zusammenhänge, wenn wir die wissen, dann können wir unseren Patienten viel besser helfen, als wenn wir ihm eine Liste geben, wo drauf steht, so viel Gehalt an Fructose in dem und den Lebensmittel und vermeiden Sie mal die Fructose, was ja oft so gemacht wird.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wenn man sie komplett vermeidet und dann doch irgendwann mal was isst, was Fructose enthält, dass es dem Körper noch schlechter geht, also man im Grunde durch diese Vermeidungsstrategie die Coping-Strategien des Körpers geschwächt hat?
Völlig schwächst, weil, wie gesagt, es fehlt dieses Transportprotein, was das Ganze ins Blut, dann vom Darm ins Blut halt überführt. Und er kann es dann einfach nicht mehr. Und das verstehen natürlich unsere Patienten dann noch nicht, die nicht, also wir haben Patienten, die haben sich wunderbar extrem tief in ein Thema eingearbeitet. Also die gibt's. Aber es gibt auch die, die haben sich eine Liste aus dem Internet runtergeladen und vermeiden alles, wo dann Fructose draufsteht, also mit einem hohen Gehalt. Und verstehen auf einmal nicht, wieso es mal funktioniert und ein andermal nicht funktioniert. Weil sie zum Beispiel das mit den Transportproteinen nicht wissen oder weil sie nicht wissen, dass beim Vorhandensein von Fructose und Glucose 1:1 macht die Fructose kein Problem. Ne? Also diese Fakten oder die Kombination, ob ich den Apfel isoliert als Mahlzeit zu mir nehme oder ob ich den Apfel im Anschluss an eine Mahlzeit konsumiere, wo Eiweiß und Fett mit enthalten war. Auch das macht einen großen Unterschied. Und an der Stelle bin ich, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich diese westliche Seite, also dieses Wissen habe, beziehungsweise mich natürlich auch ständig auf dem Laufenden halten muss, weil ja immer wieder neue Erkenntnisse da sind und in der Lage bin, mir das einfach über Quellen, die da sind, Fachliteratur und dergleichen halt verfügbar zu machen, um dann den Patienten an der Stelle mit beiden Sichtweisen halt versorgen zu können.
Ein Thema, was mir immer wieder auffällt, ist auch Angst. Also man hat einfach dann vor allen möglichen Nahrungsmitteln Angst, dass es einem davon schlecht geht. Was machst du dann? Kannst du, wenn du diese Zusammenhänge erklärst, das auch den Menschen wieder nehmen und vielleicht auch sie wieder etwas mehr an den Genuss heranführen?
Ja, das ist insofern ein schwieriges Thema, aber das versuche ich. Ohne Zweifel, das versuche ich. Aber es sind ja dann die Menschen, die zu mir kommen, die haben schon viel probiert. Die erzählen dann, dass sie vor Jahren haben sie angefangen mit einer Unverträglichkeit und haben dann angefangen zu vermeiden. Dann kam nach der Fructose-Malabsorption kam vielleicht die Laktoseunverträglichkeit daher und dann kommt irgendwann mal noch das Gluten. Also die entwickeln dann leider, weil sie ja nur vermeiden als Strategie gewählt haben und man ihnen das ja auch empfohlen hat als Strategie. Also ist ja kein Vorwurf, wenn man das macht. Die entwickeln dann, weil aus TCM-Sicht ja die Mitte einfach geschwächt ist, entwickeln die weitere Unverträglichkeit. Dadurch wird der Speiseplan immer enger. Und die kommen dann und sagen wirklich, ich habe weiß nicht mehr, was ich essen soll. Und ich habe Angst davor, also die besetzen Nahrung negativ, weil sie immer, wenn sie was essen, denken, es passiert ja wieder, dass es mir schlecht geht. Und manchen Menschen geht es ja wirklich schlecht dann bei einer Unverträglichkeit. Und das ist dann ein langer Prozess, die wieder rauszuführen. Also dieses Vertrauen in Nahrung wieder aufzubauen. Nahrung hat ja diese Funktion, uns zu versorgen, uns zu ernähren. Das ist ja was Gutes. Und wir haben doch das große Glück, dass wir in einer Zeit und in einem Kulturraum leben, wo Nahrung vorhanden ist. Wir können sogar wählen, womit wir satt werden wollen und was uns schmeckt und dergleichen. Das heißt, wir haben eine gute Ausgangssituation. Und dann ist es so, dass ich mit den Patienten einfach so zu Beginn mit diesem eingeschränkten Repertoire, was sie sich selbst auferlegt haben, arbeite und dann überlege, wie können wir aus dem zuerst mal was Gutes machen, was da ist. Also wo das Vertrauen besteht, dass sie das vertragen. Und dann ignoriere ich auch oft die Theorie, also was auf irgendeiner Liste steht, was scheinbar gut oder schlecht wäre, sondern dann ist dieses subjektive Wahrnehmen des Patienten oft viel wichtiger. Wenn der Patient Angst davor hat, die Möhre zu konsumieren, dann wird er das ja allein über dieses, in Qigong sagt man, Qi und Vorstellungskraft folgen einander. Also das ist dieses, wir stellen uns intensiv vor, die Möhre macht gleich Blähungen und Durchfälle und dann wird die das auch machen, weil wir davon so überzeugt sind. Das heißt, wenn der Patient sagt, die Möhre kann ich nicht vertragen, dann denke ich vielleicht in dem Moment, er müsste die vertragen können. Aber ich belasse, also seine Entscheidung ist zuerst mal gesetzt. Überlege aber dann, wie können wir dann die Lebensmittel, denen er vertraut, sinnvoll einsetzen, um seine Mitte schon zu stärken. Mhm. Also, und dieses, sagen wir so, neuer Trend sind die Smoothies zum Beispiel. Die Leute meinen dann, wenn es ihnen schlecht geht, wenn ich jetzt sowas wie Smoothies mache, das ist toll, damit tue ich meinem Körper was Gutes. Aber aus TCM-Sicht machen sie das Gegenteil damit, schwächen ihre Mitte noch mehr. Das heißt, ich würde dann überlegen, mit den Lebensmitteln, die der Patient essen mag, wie kriegen wir da mit gekochten Mahlzeiten, mit frischen Kräutern und dergleichen, wie kriegen wir daraus was Gutes gemacht? Erstmal wieder diesen ersten Schritt. Und dann würde ich versuchen, mit und mit zu sagen, nehmen Sie doch jetzt mal das mit rein. Kombinieren Sie das mal im ersten Schritt mit dem, was Sie gut vertragen und probieren es aus. Aber dann in gegarter Form. Also diese ganzen kombiniert mit Gewürzen, gut kauen, Stress entkoppeln vom Essen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei Unverträglichkeiten. Also dieser Stressfaktor. Und dann versuche ich Patienten dahin zu führen, dass sie ganz allmählich wieder das Repertoire wieder vergrößern. Mhm. Einfach merken, ach, die Möhre geht ja jetzt doch wieder. Ne? Und nach der Möhre geht vielleicht auch wieder der Kürbis und so einfach wieder Vertrauen schaffen. Aber das ist ein Prozess.
Jetzt bleiben wir auch mal gleich beim Thema Emotionen. Essen ist ja auch oft mit starken Überzeugungen verbunden. Was denkst du denn von den derzeit vorherrschenden Ernährungstrends? Ich nehme mal jetzt nur drei raus. Intervallfasten, vegetarische oder vegane Ernährung.
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich bin ja jetzt so lange im Geschäft, dass ich sage, Trends kommen und gehen. Also während meiner Studienzeit war es die Vollbetternährung. Das war ein Hype. Das war, dass ich als angehende Ökotrophologin damit ja konfrontiert wurde und es überall hieß, das ist super, das ist Gesundheit pur, das muss man machen. Und ich bin damals dann, es gab in der Mensa, ich habe ja in Münster studiert und in der Mensa gab es zweimal in der Woche Vollwertessen. Das war teurer als das andere Essen und das war für mich als Studentin mit kleinem Budget, war das schon eine Überlegung, aber ich habe dieses Vollwertessen dann immer genommen und ich hatte danach immer so Probleme mit dem Bauch. Also es gab wirklich Roggen, Weizenkörner oder sowas gekocht. Es war eine Herausforderung für den Kiefer, das überhaupt klein zu kriegen. Und ich war danach platt. Ich hatte wirklich ein Völlegefühl. Das hat mich überfordert. Aber das habe ich alles ausgeblendet, weil es war ja Gesundheit pur. Dieser Trend ist heute völlig abgeschwächt. Vollwerternährung wird heute ganz anders interpretiert. Dann kam irgendwann die Blutgruppendiät. Und damals habe ich ja noch, da war ich so ein paar Jahre erst in der TCM unterwegs und da habe ich gedacht, oh, da musst du dich mit beschäftigen, ne? Da ist was Neues oder so, ne? Ob das überhaupt, also wie ist das im Verhältnis zu dem, was ich jetzt über die TCM denke und so. Seitdem sind ja viele neue Trends gekommen, die dann auch irgendwann wieder verschwunden sind, nämlich die Glücksdiät, glykämischer Index, ne? Also das war mal eine Zeit lang, da kam das in fast jeder Beratung vor. Jetzt wird es kaum noch thematisiert. Das Intervallfasten ist jetzt seit ein paar Jahren ein ganz wichtiges Thema. Und ich mittlerweile sehe ich das so gelassen, dass ich sage, ich warte jetzt immer ab, wann die ersten Analysen, Studien in der Fachliteratur dann auch darüber kommen. Also arbeite mich nicht mehr in jedes dieser neuen Themen ein. Und in der Regel werden die Sachen entzaubert. Ne? Es dauert eine Zeit lang und vom Intervallfasten ist es ja auch so, dass die Leute machen es ja oft, um abzunehmen, und von der Datenlage her bringt es keinen Vorteil im Vergleich zu anderen westlich betrachteten also Diäten zur Gewichtsreduktion. Ne? Also das sind jetzt die Fakten, die wir dazu haben, und deshalb sage ich, das ist jetzt so. Ich bin eine Befürworterin davon, dass man Abstand zwischen den Mahlzeiten hat. Allerdings ist das für mich, also so Pi mal Daumen, diese 4 oder 5 Stunden als optimal. Und in der Nacht natürlich diese längere Phase, frühes Abendessen bis zum Frühstück halt. Das wäre eine Parallele zum Intervallfasten. Aber das ist für mich nicht aus dem Intervallfasten her abgeleitet. Anders sehe ich das jetzt bei diesem Trend wieder, also in Anführungsstrichen Trend, vegetarische und vegane Lebensweise. Ich meine, dass bei den anderen Ernährungstrends oder Diäten ist es ja oft so, dass der Einzelne einen ganz persönlichen Vorteil daran sieht, wenn er sich dem zuwendet und das praktiziert. Also wenn er jetzt sagt, ich mache diese Blutgruppendiät, weil ich meine, das tut mir persönlich gut. Dagegen denke ich, dass es bei veganen und vegetarischen Lebensweise geht es um mehr. Da geht es mir nicht nur um mich persönlich, kann ich dadurch abnehmen zum Beispiel, sondern es spielen ja da ethische Gesichtspunkte mit ein. Es sind ökologische Gesichtspunkte, die mit einfließen. Und ich finde, dass diese Aspekte dabei also immens wichtig sind in unserer heutigen Zeit, dass wir die wahrnehmen. Und dass es ist meines Erachtens hervorragend, dass deshalb über diese Themen kommuniziert wird, gesprochen wird, es in den Fokus auch getragen wird, dass man bisherige Essgewohnheiten reflektiert. Es geht meines Erachtens so, wie es bisher gelaufen ist, nicht weiter. Ich arbeite im Moment an einem Video zum Thema Energy Food und bin bei dieser Recherche bin ich auf Werbung so aus den 70ern gestoßen. Vielleicht kannst du dich noch an dieses Slogan erinnern, Fleisch, also von der CMA, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Da waren dann Aufschnittplatten, also wirklich dick belagert mit aufgerollten Wurstscheiben drauf. Oder es gab Fotos, alle mit diesem Slogan, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, dicke, fette Braten, Schweinebraten, Rinderbraten, aufgeschnitten und dergleichen. Und das kam natürlich zu einer Zeit, wo die Menschen sehr offen waren dafür, nach dieser entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegszeit. Und auf einmal sagte jemand, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und das traf ja genau das, was die Menschen, dieses Nachholbedürfnis. Aber das steckt in vielen Köpfen noch drin. Und meines Erachtens, das geht heute nicht mehr. Also es geht einfach, Fleischberge gehen nicht mehr. Und deshalb finde ich, dass diese Trends vegan, vegetarisch wichtig sind, um uns zum Reflektieren anzuregen, dass wir dieses Verhalten von vor noch einigen, also was sich über Jahrzehnte etabliert hat, daran arbeiten. Der Fleischkonsum ist im letzten Jahr geringfügig, es sind glaube ich 3% oder sowas sind runtergegangen, also es wird ja regelmäßig bei uns erhoben auch. Aber es ist noch ein recht schwacher Rückgang, finde ich. Also, aber da meine ich, da müssen wir umdenken. Und das ist eine Chance, die wir jetzt haben. Und es wird uns jetzt aufgezeigt, dass wir andere Quellen haben, mit denen wir uns gut ernähren können, also den Eiweißbedarf decken können, uns Energy zuführen können, ohne dass wir große Mengen Fleisch konsumieren müssen.
Und was kommt in dem Video Energy Food dann so vor?
Ich mache zuerst was wie einen Marktcheck. Das heißt, ich will so ein bisschen aufzeigen, also Energy Food ist ja letztendlich ja ein Marketingbegriff. Also es gibt ja keine wirkliche Definition dafür, was das ist. Und deshalb tummelt sich auf diesem Markt halt immense Vielfalt. Also du hast Produkte, die, ich sag mal, du hast Pulver, die du einrührst in irgendwas und machst dann irgendwelche Shakes. Du hast natürlich auch Tabletten. Du hast Riegel, Energy Food Riegel, Energy Riegel. Du hast Getränke. Also es gibt ja dieses, ne, das ganz Bekannte, was diese Flügel verleiht. Mhm. Es gibt aber auch Seiten im Internet, da steht dann groß oben drüber die 30 besten Energy Food Lebensmittel. Und wenn ich mir diese Listen dann anschaue, also da werden dann Lebensmittel, wo ich denke, die sind, also es steht dann unten drunter, according to experts zum Beispiel. Also man beruft sich auf Experten, die diese Liste zusammengestellt haben. Und ich frage mich dann immer, dann steht da der Frischkäse, dann steht da die Mandel, es ist die Haferflocke, also so, dass ich keinen Faden darin erkenne, wieso das Energy Food sein soll. Und ich versuche dann in meinem Video zu vermitteln, wieder TCM-Brille aufsetzen, dass, also ich habe mir die Mandel gewählt, ich finde, dass die Mandel ein ganz tolles Lebensmittel ist, aber sie ist nicht für jeden sinnvoll, sie im Sinne von, ich esse davon jeden Tag 2 Handvoll. Ne, was man, ich stelle mir ja diese Menschen vor, und die kennen wir ja auch so, die kommen zu dir in die Praxis, die kommen zu mir in die Beratung und die einfach sagen, ich bin einfach nur müde, ich bin erschöpft, ich komme morgens nicht aus dem Bett, ich weiß nicht, wie ich meinen Tag schaffen soll, ne, so erschöpft bin ich. Wenn ich mir dann den Typ 1, also von meinem fiktiven Patienten vorstelle, der, also ist wieder dieser ausgezehrte Typ, untergewichtig, von mir aus wieder diesen trockenen Reizhusten, den wir eben hatten. Und der zweite fiktive Patient hat Übergewicht, die verschleimte Nase, der hat das schwere Gefühl in den Beinen, ne, der hat das Gefühl, der Kopf ist schwer. Und beiden geben wir die Empfehlung, Mandeln 2-mal am Tag eine Handvoll zwischendurch essen. Dann, ne, du nickst schon, weil dir klar ist, das Ergebnis wird bei beiden sehr unterschiedlich sein. Also ja. Bei dem, ne, die Mandeln befeuchten die Lunge, das hatten wir eben beim Schweineschmalz ja auch schon. Das heißt, diejenigen mit diesem Trockenheitsproblem, trockene Kehle, trockene Lunge, trockene Haut, trockene Haare, der wird davon profitieren, dass er die Mandel konsumiert hat. Der wird vielleicht ein bisschen zugenommen haben, wo er sich drüber freut. Der hat vielleicht nicht mehr den trockenen Stuhl. Ne? Dem geht's besser. Und der andere, der ja sowieso schon ein Problem mit seinem Gewicht hatte, der schon sagt, ich gehe die Treppe hoch und komme oben an und habe schon Blei in den Beinen. Ne? Der wird sagen, mir geht's nach diesem Test Mandelessen, es geht mir schlechter, wenn ich das 3 Wochen gemacht habe. Und deshalb habe ich einen Zweifel an diesen pauschalen Empfehlungen Energy Food. Egal, ob das solche Listen sind, ne, mit einzelnen Lebensmitteln und ob es Präparate sind. Mhm. Also was ein Riegel, und da gibt es ja zum Teil auch Kompositionen, da ist dann irgendein Milcheiweißisolat zum Beispiel drin. Ne, da sind Füllstoffe mit drin, da kommen dann Aromen mit dran, damit das überhaupt irgendwie lecker schmeckt. Wieso soll das für jeden ein Energielieferant sein, wo wir doch so unterschiedlich sind?
Leider ist es ja auch so, dass die Lebensmittelpreise steigen durch die Inflation. Wie kann man sich denn da noch gesund ernähren? Also wenn man jetzt nicht immer im Reformhaus oder in einschlägigen Naturkostläden einkaufen kann, weil das ja doch teurer ist.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt im Moment. Also dieser finanzielle Druck, den viele Menschen jetzt erfahren durch steigende Energiepreise auf der einen Seite und auf der anderen Seite festzustellen beim Einkaufen, man muss für Lebensmittel sehr viel mehr Geld ausgeben. Und ich glaube, das macht vielen Menschen Angst. Und ich habe mit großem Interesse auch die Diskussion verfolgt, diese Forderung nach Senkung der Mehrwertsteuer zum Beispiel oder Wegfall für Lebensmittel halt. Und erinnere mich, dass bei einem dieser Interviews halt eine Verbraucherin, also man hatte Menschen, die aus dem Supermarkt kamen, halt gefragt, was haben sie einkaufen, wie ist es jetzt mit den Preisen und dergleichen. Und die dann sagte, also sie hatte auch Blaubeeren und Erdbeeren gekauft und die sagte, ja, die sind viel, viel teurer geworden, aber ich muss mich oder ich will mich doch auch weiter gesund ernähren. Und da meine ich, dass bei vielen ein falsches Bild entstanden ist, was gesund ernähren inhaltlich bedeutet. Also dieses Verknüpfen, dass bestimmte Lebensmittel, also es ist diese Blaubeere steht da jetzt so seit 2-3 Jahren so ganz extrem für hochwertiges Obst, wird in den Wintermonaten ja mittlerweile, ich glaube aus Chile, eingeführt, um diesen Bedarf bei uns im Winter zu decken. Und die Leute verknüpfen damit einfach ja dieses Thema sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, Entzündungshemmend, also diese Aspekte. Wissen aber oft nicht, dass wir ganz viele Lebensmittel bei uns haben, die das ja auch können. Sehen zum Beispiel nicht, dass wir die Kartoffel ja hier haben, also ein heimisches Produkt, was vom Preis her, die sind teurer geworden, werden vielleicht auch noch teurer werden, aber sind ja immer noch als ein Grundnahrungsmittel, finde ich, immer noch auf einer Preisebene, die also ne, akzeptabel ist, und verkennen, dass wir aber damit ja ein Lebensmittel haben, was extrem tolle Eigenschaften hat. Dazu gibt es von mir auch ein Video bei YouTube zum Beispiel. Kartoffeln sind ein super Vitamin-C-Lieferant. Wissen die meisten Menschen nicht. Kartoffeln enthalten Antioxidantien. Das heißt, ich muss mir nicht die Blaubeeren im Winter zuführen. Die sind teuer. Ne? Und ob sie schmecken, ist ja nochmal eine andere Frage. Das heißt, auch die Kartoffel kann das liefern. Das liefern aber auch die Hülsenfrüchte. Auch da sind Antioxidantien drin enthalten. Die Kartoffel liefert aber auch hochwertiges Protein. Also ich bin davon überzeugt, wenn wir viele von unseren heimischen Lebensmitteln konsumieren und auch voller Vertrauen also konsumieren, dass die uns das liefern, was unser Körper braucht, was uns gesund erhält, dass es auch mit einem, von den Kosten her, es wird teurer, ohne Zweifel, aber dass es dann machbar ist, sich gesund zu ernähren und dass man dann sowas wie Blaubeeren als ein Highlight vielleicht mal mit einbaut, okay, von mir aus, aber dass es nicht zwingend braucht, um gesund durch den Winter zu kommen.
Also regional und saisonal, könnte man das so zusammenfassen?
Diese Stichworte, ja, natürlich. Und die bringen ja diesen Gesundheitsaspekt meines Erachtens und natürlich auch das, was wir eben, also jetzt im Zusammenhang auch mit vegetarisch, vegan, also diesem Trend, dass wir das einfach auch brauchen, um ökologisch halt bestimmte Sachen verfolgen zu können. Und dann ist es saisonal, regional, was so der Schwerpunkt ist. Und es ist ja, ich arbeite jetzt mit TCM-Kräutern, die sind nicht regional, ne, ausgerichtet und auch nicht. Aber das ist das die Situation, wenn ich sage, es ist jemand krank.
Ja.
Also es gibt Situationen, wo wir davon abschweifen und was anderes machen. Aber für diese Basisversorgung, finde ich, sind wir mit dem, was unsere Natur hervorbringt, super versorgt, auch im Winter. Denn so seit ich das so bewusst verfolge, muss ich sagen, ist ja zum Beispiel das Angebot an Wintergemüse. Also bei unserem regionalen Wintergemüse ist immens vielfältig geworden. Ja, also in meiner Kindheit war ja der Rotkohl und der Weißkohl und das Breitlauch, ne, das waren so diese, die Möhren natürlich. Und wenn man bedenkt, es sind diese schönen Kürbisse dazu gekommen, die jetzt hier bei uns auf den Feldern reifen, gerade abreifen. Ne? Das sind regionale Produkte. Wir haben, ich sag mal, sowas wie Topinambur. Wir haben die Süßkartoffeln mit dazu gekommen, die auch aus Europa auch kommen. Also ganz viele Sachen auch in der kalten Jahreszeit, die uns gut versorgen.
Gibt es noch etwas, wonach ich nicht gefragt habe, was ja beim Zusammenhang mit Ernährung wichtig ist?
Ja, gibt es. Ich bin Hobbygärtnerin. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so hier in meinem räumlichen Umfeld, also ich lebe auf einer Straße, da sind Häuser aus den 50er Jahren, die haben alle noch Gärten. Also die haben alle noch ein Grundstück, was eine schöne Größe hat. Also nicht wie heute bei den Neubaugebieten, da ist es ja oft sehr eng. Aber hier sind noch Gärten und die sind, ich würde mal sagen, durchweg alle sehr gepflegt. Aber bis auf den ein oder anderen Obstbaum, der hier in einem Garten steht, ist hier sowas wie Gemüseanbau wird nicht mehr praktiziert. Ich habe noch Gemüse, ich habe Obst im Garten, das ist mir sehr wichtig. Ich mische das mit Zierpflanzen und dergleichen. Also mein Garten ist relativ kunterbunt. Und ich frage mich, also auch so aus Sicht der Ernährungsberaterin, wofür gehen nicht mehr Menschen hin und nutzen diesen Boden, den sie haben, um für sich ein paar leckere Lebensmittel hervorzubringen. Also einen kleinen Obstbaum. Es gibt ja mittlerweile wirklich für die kleinen Gärten auch Sachen, die gezüchtet sind. Ich sag mal, zwei Stangenbohnen irgendwo hinzustellen, die nehmen nicht viel Platz, die wachsen nach oben. Ne? Eine Zucchini ist extrem unproblematisch. Es ist aber toll, die zu ernten. Und das ist etwas, was ich mir immer denke, meine Nachbarn investieren viel Zeit in ihre Gärten. Wie gesagt, die sind alle sehr schön. Es wird viel Wasser jetzt auch ausgebracht, um den Rasen grün zu halten. Und Man könnte halt auch was Essbares hervorbringen, was einfach eine frische Qualität hat, die ich so nie kaufen kann, wie das, was ich aus meinem Garten heute Mitte rausholen werde. Ne? Lecker schmeckt und natürlich auch eine Beziehung zu den Lebensmitteln auf meinem Teller herstellt, also eine ganz andere Wertschätzung ja hervorbringt.
Ja, vielen Dank, Vera. Das ist ein schöner Abschluss. Weil es ja auch so die Verbindung zum Element Erde nochmal betont. Ne?
Also, ja, das stimmt, ja.
Wunderschön, vielen Dank.